Der neue US-Präsident Trump will eine neue Mauer an der Grenze zu den USA bauen und zahlen soll es der mexikanische Staat. Es gibt breite Ablehnung in Mexiko. Der mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto hat ja auch gesagt, natürlich zahlt Mexiko die Mauer nicht. Ganz so einfach ist es aber nicht mit der Ablehnung. Weshalb?
Ja, natürlich gibt es keine rechtliche Grundlage, auf der jetzt Donald Trump nach Mexiko reisen könnte und sagen könnte, hier ist die Rechnung, jetzt will ich mein Geld, so, oder überweist mal, da gibt es keinen Grund für, warum sollten die Mexikanerinnen und Mexikaner das tun oder die mexikanische Regierung. Da gibt es tatsächlich keine Grundlage. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist eben, es leben Millionen von Mexikanerinnen, Mexikaner oder Menschen mexikanischer Abstammung in den USA, die von dort aus regelmäßig Geld nach Mexiko zu ihren Familien überweisen. Ganze Familien, vor allem auf dem Land, ganze Dörfer leben von diesem Geld. Und Trump überlegt eben, dieses Geld massiv zu besteuern, was eine Katastrophe wäre für die Menschen dort vor Ort, also vor allem in Mexiko dann, die das Geld nicht mehr bekommen. Man muss wissen, dieses Geld ist einer der wichtigsten Devisenbringer zusammen mit dem Erdöl, der wichtigste. Wenn Trump das so machen würde, könnte er damit natürlich Geld für seine Mauer kassieren, wenn man das so will. Ne? Die andere Seite oder die andere Option wäre noch, dass er, was er ja auch immer ankündigt, eben Importe aus Mexiko massiv besteuert, also einen hohen Zoll verlangt für diese Güter und darüber sich auch ein paar Steine seiner Mauer zahlen lässt.
Wie hoch sind denn die Importe? Also gibt es da verlässliche Zahlen, wie hoch die sind und wie stark das dann als Druckmittel gelten kann?
Das wäre ein absolut massives Druckmittel. Also im Moment, sagen wir mal noch in Zeiten von NAFTA, des Freihandelsabkommens Mexikos mit den USA und Kanada, spielt das die zentrale Rolle. Für Mexiko ist es so, dass 80% aller Exportgüter in die USA gehen. Also damit hat man eine ungefähre Größenordnung, in welchen Dimensionen sich das abspielt. Eine andere Zahl, die das auch eindrücklich zum Ausdruck bringt, täglich gehen Güter im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar täglich über die Grenze zwischen Mexiko und den USA. Also das sind die Güter, die in beide Richtungen gehen, aber man hat da eine Größenordnung. Also Mexikos Ökonomie, Exportökonomie, hängt absolut von diesen Exporten in die USA ab. Und überhaupt die grundsätzlich, also gerade im Zuge des Freihandelsvertrages, der schon 1994 in Kraft trat, hat sich die mexikanische Wirtschaft sehr stark eben an dieser Exportindustrie orientiert. Das ist sicher nicht unbedingt die beste Entscheidung gewesen, aber das heißt, die mexikanische Wirtschaft ist so aufgestellt, dass sie eben sehr stark für diesen Export produziert.
Nun hat Mexikos Regierung angekündigt, aber auch an einem Plan B zu arbeiten und sich unabhängiger von den USA machen zu wollen. Präsident Peña Nieto hat ja gesagt, wir werden unsere wirtschaftlichen Beziehungen diversifizieren. Wie bewertest du das?
Ja, das versucht Mexiko schon lange. Das wird jetzt sicher etwas einfacher funktionieren. Die EU verhandelt schon seit einem halben Jahr mit Mexiko über eine Modernisierung des Freihandelsabkommens. Also es gibt ein Globalabkommen zwischen Mexiko und der EU. Das läuft schon seit dem Jahr 2000. Das sollte aber jetzt, also seit einem halben Jahr, modernisiert werden. Das heißt natürlich, dass da auch noch mehr Zölle fallen sollen. Das mag für den Handel eine Intensivierung bedeuten und auch für den Export mexikanischer Waren nach Europa. Aber eben zum Vergleich, 80% der Waren gehen in die USA, 8% nach Europa. Das ist immer noch ein sehr geringer Teil. Exporte im Wert von 34 Milliarden gehen von Europa nach Mexiko plus 19 Milliarden von Mexiko nach Europa, das sind insgesamt 53 Milliarden. Das ist im Vergleich zu dem, was ich vorhin gesagt habe, wie viel täglich über die US-Grenze, US-mexikanische Grenze geht, entspricht es ungefähr dem, was in 45 Tagen dort passiert. Also sprich, das ist einfach ein Bruchteil immer noch, bis Europa sich so, beziehungsweise Mexiko sich so emanzipiert hat mit Blick auf die EU, dass sie nur annähernd in die Richtung geht, wie das Verhältnis zu USA ist, wird es noch lange dauern. Also das als Beispiel zur EU. Gut, mit China hat man schon lange intensivere Beziehungen, aber die basieren natürlich auch sehr viel auf den Import chinesische Waren und weniger auf den Export nach China. Also das ist alles nicht so einfach zu bewerkstelligen.
Das klingt jetzt insgesamt ziemlich eindeutig. Siehst du denn irgendwo anders noch Chancen, wie sich Mexiko gegen diese Mauer wehren kann?
Nun ja, Mexiko muss ja nicht das Spiel mitspielen von Trump. Das große Problem ist, Peña Nieto sagt, wir zahlen nicht für diese Mauer, aber das ist auch ungefähr das Einzige, wo er wirklich mal Widerstand gezeigt hat. Man muss wissen, Peña Nieto hat ziemlich viel dafür getan, um in Mexiko in diese Schwächeposition zu bringen, in der Mexiko im Moment ist. Also angefangen damit, dass er bzw. sein damaliger Finanzminister Trump während des Wahlkampfs schon eingeladen hat. Diesen Finanzminister, der deswegen gefeuert wurde letztlich, weil da eine ziemliche Empörung daraus entstanden ist aus dieser Einladung, genau dieser Finanzminister, den hat er zum Außenminister erklärt, kurz bevor Trump an die Regierung kam. Er hat auch von vornherein nicht klar Front gemacht, zu sagen, wir akzeptieren nicht, wenn Mexikaner zurückgeschoben werden, sondern er hat gesagt, wir bemühen uns drum, dass die dann hier versorgt werden. Er hat zum Beispiel den wichtigsten Mafia-Boss El Chapo genau einen Tag bevor Trump ins Amt eingeführt wurde, ausgeliefert an die USA. Also er hat unheimlich viele Gesten schon mal gehabt, die klar gemacht haben, bei mir muss man nicht unbedingt mit hartem Widerstand rechnen. Das alles kam, bevor er dann letztlich gesagt hat, er gehe nicht zu einem Treffen vergangene Woche. Aber auch genau dieses Treffen hat er auch erst abgesagt, nachdem Trump gesagt hat, naja, sie brauchen auch gar nicht erst kommen, wenn sie die Mauer nicht bezahlen wollen. Also aus so einer Schwächeposition raus kann man natürlich keine Front machen gegen so einen Verrückten wie Trump, ne? Also das geht natürlich so nicht. Man kann natürlich trotzdem sagen, okay, wir erheben auch Zölle auf Importe aus den USA. Das würde natürlich in Mexiko auch dazu führen, dass Preise steigen für viele, zum Beispiel Grundnahrungsmittel, die mittlerweile aus den USA bezogen werden aufgrund des Freihandelsvertrages. Aber das wäre ein politisches Mittel, was eben für die mexikanische Bevölkerung nicht unbedingt von Vorteil wäre. Man könnte auch sagen, und ich denke, das würde dann auch passieren, wenn die Mauer tatsächlich dann gebaut wird, dass man auf der anderen Seite klar macht, wir sorgen auch nicht mehr dafür, dass nicht so viele Migranten und Migrantinnen und Flüchtlinge in die USA kommen.
Wie ist es denn bisher? Welche Rolle spielt Mexiko da?
Bisher ist es so, dass Mexiko eine Rolle spielt wie in Europa die Türkei, ne, als ein Beispiel. Man sucht sich ein Land aus und Mexiko ist dieses Land, das dafür verantwortlich sein soll, dass die Flüchtlinge gar nicht erst bis in die USA kommen. Diese Flüchtlingsabwehrrolle kann Mexiko ja einfach aufgeben und sagen, wir lassen die Leute alle durch und uns interessiert das nicht mehr. Wir gucken nicht mehr wie bisher, dass die Menschen von Guatemala Richtung Mexiko aufgehalten werden, Richtung USA, sondern wir sagen einfach, die können von uns aus alle durch. Dann hat Trump ein neues Problem, er hat seine Mauer, aber die Mauer wird ja nicht verhindern, dass trotzdem Menschen durchkommen. Also es gibt so bestimmte Druckmittel, die von Mexiko angewandt werden können und die werden sicher auch angewandt werden. Außerdem wird es sicher eine Art von politischer Mobilisierung geben, ja, die öffentlich international auch Druck macht.
Wie sieht die denn im Augenblick aus? Also wir haben jetzt viel über die mexikanische Regierung gesprochen. Wie sehen denn Proteste aus sozialen Bewegungen aus?
Ja, es gibt natürlich Proteste von allen Seiten. Also es gab bisher eben Demonstrationen, die ja jetzt nicht in diesem großen Ausmaß waren, aber es gab natürlich Protest gegen die Amtseinführung, es gab Proteste auf verschiedenen Ebenen. Das Interessante ist im Moment eigentlich, dass es eine ziemlich nationalistische Mobilisierung gibt. Ich sehe das, betrachte das mit gewisser Ambivalenz, aber Fakt ist, dass eben von sozialen Bewegungen, linken Organisationen, Menschenrechtsorganisationen über das politische Spektrum eben auch über Ex-Präsidenten, wie zum Beispiel Vicente Fox, der von der fucking Wall gesprochen hat, also so bis hin sogar zu Slim, der reichste Mann Mexikos, der jetzt dazu aufruft, US-amerikanische Unternehmen zu boykottieren. Also so, man hat da eine ziemlich breite nationalistisch aufgestellte Front, die sich da gerade formiert. Das hat sicher den Vorteil, dass es eben, sagen wir mal, eben eine klare Position gegen die USA gibt, in der es kaum jemand, also ich habe noch niemand gehört, der irgendwas versucht zu verteidigen von dem, was Trump da so sagt. Aber auf der anderen Seite wird das natürlich auch einen relativ plumpen Amerikanismus schüren, den ich auch nicht unbedingt von Vorteil empfinde. Also zum Beispiel, wenn es um boykottiert US-amerikanische Unternehmen, dann geht es da auch um Starbucks zum Beispiel. Da werden sicher Linke genauso aufspringen wie eben der Milliardär und reichste Mann Mexikos Slim. Finde ich eine etwas fragwürdige Richtung, weil zum Beispiel Starbucks selbst mit anderen Unternehmen in den USA gegen diesen Beschluss von Trump, jetzt grundsätzlich keine oder viele Menschen aus arabischen Ländern nicht mehr einreisen zu lassen, demonstriert haben und da sich dagegen gestellt haben. Also da wird dann plötzlich ein nationalistisches Denken auch wieder stärker, was ich auch für gefährlich halte. Aber grundsätzlich ist im Moment eine ziemliche Einigkeit auf allen Ebenen, dass man natürlich alles das, was Trump gerade versucht, in einer eher niedrigenden Weise gegenüber Mexiko auszuspielen, dass man dem Grenzen setzt und sich dagegen wehrt.
Du hast jetzt von deiner Sorge wegen diesem aufkeimenden Nationalismus in Mexiko gesprochen. Jetzt gab es ja am Freitag auch eine Einladung von Präsident Peña Nieto. Da kamen Vertreter, Vertreterinnen aller Fraktionen im mexikanischen Kongress zusammen mit verschiedenen Unternehmern und anderen Eingeladenen. Glaubst du auch, dass da so manch sozialer Kampf im Augenblick oder in der Zukunft unter die Räder gerät oder irgendwie unter den Teppich gekehrt wird?
Kann ich mir nicht so richtig vorstellen, weil die Widersprüche im Land weiterhin existieren und auch vielen Leuten ziemlich bewusst ist, dass genau Peña Nieto zum Beispiel, der vorhergehende Präsident, der vorvorhergehende Präsident und auch die großen Parteien oft sehr eng mit US-amerikanischer Wirtschaft und US-amerikanischer Politik zusammengearbeitet haben. Also dass da auch eine bestimmte Skepsis existiert. Außerdem sind die Widersprüche im Land selbst einfach sehr, sehr groß. Wir hatten erst vor kurzem ja diese Problematik mit den Benzinpreiserhöhungen, wo es ja massiv Kämpfe und Auseinandersetzungen gab. Es gibt weiterhin die Problematik der Gewaltverhältnisse, der organisierten Kriminalität. Es gibt die Kämpfe auf dem Land. Ich glaube nicht, dass das direkt unter die Räder gerät mit so einer nationalistischen Mobilisierung. Aber man, sagen wir mal, klar, es kann sein, dass Dinge halt in einer Einfachheit kanalisiert werden, die dann politisch auch zumindest nicht besonders konstruktiv sein werden.